Guten Morgen zusammen. Ihr habt euch kaum verändert seit März. Also hier und da ein bisschen grauer geworden, aber ansonsten geht's. Schön hier zu sein. Freut mich total. Es ist ja immer, also wenn man mal nur punktuell irgendwie Gemeinden und Kirchen besucht, finde ich es immer eine gewisse Herausforderung oder eine Frage, was für ein Thema. Also ich. Das ist für Leute, die in einer Gemeinde immer sind, natürlich deutlich einfacher. Und ich habe mir so überlegt, manchmal ist das schön, wenn man einfach nochmal zurückkommt zu Dingen, die basic sind. Das ist aus übrigens, oder? Ich sehe mich zumindest nicht mehr. Das wäre doch ganz gut für die Leute am Stream, wenn sie mich nicht sehen. Ich bin gespannt, ob das gut geht heute Morgen. Mein Basic-Thema ist ein ziemlich bekannter Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Den würde ich euch gerne vorlesen. Ihr wisst ganz schnell, worum es geht. Und da habe ich so zwei, drei Gedanken, die ich gerne mit euch teilen würde. Das steht in Apostelgeschichte 3, die ersten 10 Verse, würde ich mal sagen, können wir miteinander lesen. Apostelgeschichte 3, Vers 1. Eines Nachmittags gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, also der Bettler, als er sie sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte: Sieh uns an. Voll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte: Ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und gottlobend mit ihnen in den Tempel. Die Leute sahen ihn und hörten, wie er Gott lobte. Als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, den sie so oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie starr vor Staunen. Zur Säulenhalle Salomos, wo der Geheilte sich dicht bei Petrus und Johannes hielt. Und alle staunten über das Wunderbare, das geschehen war. In einem Satz Folgendes ausgedrückt, und das passt genau in diese Geschichte. Manchmal nehme ich das Zeitliche so ernst, als sei es ewig, und die Ewigkeit so wenig ernst, als sei sie belanglos. Weise sind wir dann, wenn wir dem Zeitlichen und dem Ewigen den ihnen zustehenden Wert beimessen. Situationen, die wir da gerade gelesen haben, mal reinzuversetzen. Und ehrlicherweise fällt mir das sehr schwer, mich in diese Situation hineinzuversetzen. Einmal in die Situation des Bettlers und zum anderen auch in die Situation von Johannes und Petrus. Es ist so unwirklich, was da passiert. Wobei ich mittlerweile glaube, dass es wieder mehr Wirklichkeit wird, wenn wir in unsere Städte gucken. Aber das meine ich nicht. Der Mann hatte Ideen und wollte gerne Kohle haben. Er wollte Geld, er wollte sich was kaufen können. Er wollte seinen Lebensstandard wieder ein bisschen nach oben bringen. Petrus und Johannes haben das ganz anders gesehen. Sie haben eben, wie das Hans-Peter Heuer gesagt hat, dem Ewigen den zustehenden Wert beibemessen. Sie haben gemerkt, dass dieser junge Mann oder ein älterer Mann, über sein Alter wird ja nichts gesagt, dass es nicht darum ging, dass er Kohle bekam, dass er Geld bekam, dass er irgendwelche Güter bekam. Dass es auch nicht darum ging, ihm ein paar nette, liebe Worte zu sagen. Sondern er brauchte Leben und letztlich brauchte er Jesus. Wir werden in unserer Zeit, im 21. Jahrhundert und in den letzten Monaten umso mehr konfrontiert mit negativen Dingen. Geht euch wahrscheinlich auch so. Du hast mir gerade gesagt, du guckst dir keine Nachrichten mehr an. Das kann ich nachvollziehen. Die Nöte in dieser Welt, ob das jetzt in der Ukraine ist, ob das in Israel ist, ob das irgendwo in Afrika ist, wo auch immer, oder ob das in Gummersbach ist oder in Gevelsberg, das ist etwas, was wir als Realität wahrnehmen. In unserem direkten Umfeld, in unserer Familie, bei unseren Kindern, bei unseren Enkeln, bei unseren Freunden. Wir werden so ständig mit Dingen getriggert, die nicht gut sind. Ich gehe schon mal mit in der Stadt zum Metzger, Kleinigkeit essen. Und gegenüber von diesem Metzger sitzt oft ein Mann und bettelt. Wenn ich da vor dem Metzger sitze, beobachte die Situation, dann erschreckt es mich, wie Menschen an diesem Bettler vorbeigehen. Druck, dass wir es ein Stück weit gelernt haben, einen Mechanismus zu installieren, dass wir weggucken. Dass uns das alles zu nah geht und dass wir es anders machen, wie Johannes und Petrus das gemacht haben. Natürlich können wir die ganze Welt retten, das weiß ich auch. Aber wenn wir neu lernen, das ist eine Sache, die ich aus diesem Text nochmal ganz neu für mich gelernt habe, übrigens auch ganz praktisch in der Stadt bei diesem Bettler, dann glaube ich, kann man sagen, dass es einen Impuls gibt, dem wir folgen dürfen. Hinsehen, auf Impulse hören und dann vielleicht auch handeln. Und ich finde das so schön, dass Petrus und Johannes genau das getan hatten. Die waren ja nicht zum ersten Mal in diesem Tempel. Ich weiß nicht, wie oft die da hingingen. Aber die Bibel sagt, dass dieser Bettler immer da war und ich vermute, Petrus und Johannes gingen auch regelmäßig zu ihrer Kirche oder wie man das damals nannte. Aber heute auf einmal kam so ein Impuls, so ein ganz konkreter Impuls, dass sie ihren Fokus auf diesen Mann gerichtet haben. Uns an, kommt. Also wenn du jetzt in der Stadt bist und da ist jemand, der hat Not und dann sagst du zu ihm, also jetzt musst du erstmal mich ganz genau angucken, guck mich mal an und jetzt mal ganz locker bleiben, guck mich an. Höchstwahrscheinlich würde das so ein bisschen arrogant rüberkommen und im ersten Moment hat man ja auch gedacht, sieh uns an, das kann man doch nicht machen. Petrus, Johannes, kannst du dich ein bisschen dezenter machen? Als so, wie du das da gemacht hast. Aber die waren von etwas überzeugt. Die waren überzeugt davon, dass in ihnen etwas war, was ihnen diese Position gab, das zu dem Bettler zu sagen. Sie hatten keinen Zweifel daran, dass die Kraft Gottes in ihnen war. Nicht eine Sekunde haben sie daran gezweifelt. Nicht eine Sekunde haben sie daran gezweifelt. wo die ich mir gestellt habe und die ich gerne heute Morgen auch hier stellen würde. Mit welcher inneren Einstellung gehen wir durch das Leben? Wollen wir sich ja mal fragen, oder? Die Frage ist, wie siehst du dich selber als Christ im Licht Gottes? Ich habe viel mit Menschen zu tun gehabt, in den letzten Jahren, auch gerade auch mit jungen Leuten, die gar nichts von sich halten. Die sagen, ich bin unbegabt, ich bin in meinem Leben läuft eh alles schief. Die anderen sind viel besser drauf. Und ich habe den Eindruck, dass dieses Nichts von sich halten ein Problem ist, das nicht nur junge Leute betrifft, sondern das manchmal auch ältere Menschen betrifft, jede Generation betrifft, dass man sich nicht bewusst ist, was die Kraft Gottes in uns wirklich bedeutet. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Ich weiß nicht, welche Gedanken du hast zu dem, was du hast und was Gott dir geschenkt hat und welche Möglichkeiten du hast. Aber mir hat es mal gut getan zu sehen, und das hat übrigens wirklich nichts mit dem Alter zu tun. Gar nichts mit dem Alter zu tun. Nochmal neu zu sehen, dass Gott besondere Dinge in mich hineingelegt hat. Ich glaube, dass in jedem Menschen und in jedem Christen etwas Besonderes steckt, wozu er in der Lage ist, es an diese Welt weiterzugeben. Zurückhaltend geworden. Der Gedanke, dass Gott in mich und in dich etwas sehr Besonderes gelegt hat, ist so, unsere Ohren manchmal hochmütig, aber es ist nicht hochmütig, weil Gott jeden Einzelnen von uns sieht, jeden Einzelnen von uns kennt und individuell Dinge in uns hineingelegt hat. Und das gepaart mit der Kraft des Heiligen Geistes, der in uns ist, sollte normalerweise zu einer Explosion führen. Ich habe ein paar Sätze von Mutter Teresa mitgebracht, die mich sehr bewegt haben. Ihr kennt die alle, diese Frau, die in Indien Unglaubliches geleistet hat für ihren Herrn. Und sie hat mal gesagt, es geht nicht darum, wie viel wir tun, sondern es geht darum, dass wir es mit Liebe und Leidenschaft tun. Lasse nie zu, dass du jemandem begegnest, der nicht nach der Begegnung mit dir glücklicher ist. Ich wurde von einem Journalisten gefragt, was muss sich eigentlich an der Kirche ändern? Hat sie einfach darauf geantwortet, sie. Volle Sätze. Ihr das verstehen, nochmal neu verstehen oder wieder verstehen oder erstmalig verstehen, dass in uns eine Kraft und eine Begabung liegt in unterschiedlicher Art und Weise, die Gott uns gegeben hat. Wenn wir das verstehen, können wir Dinge verändern in unserer Umgebung. Diese Idee, Harald, mit den LKWs, finde ich wirklich cool. Das ist innovativ, sage ich jetzt mal einfach. Und das sind ja die Dinge, worum es geht. Es geht ja nicht an einem Silvestertag oder Weihnachtstag zum Glauben kommen, sondern dass einzelne Leute von Menschen, die eine Begeisterung für Jesus haben, zu ihnen gehen und sagen, das, was wir dir bieten können, ist viel mehr. Nimm, und wenn dann noch der gute Kaffee und ein paar Plätzchen und ein paar Lebkuchen dabei sind, dann ist das cool. Das ist ja das Interessante am Heiligen Geist. dass er nicht so pauschal über eine Kirche, über eine Gemeinde was ausgießt und sagt, jetzt machen wir es mal alle gleich. Er ist individuell, aber er braucht, vielleicht hört sich das komisch an, aber er braucht deine Zustimmung, wenn du von ihm geleitet und geführt werden willst. Er drängt sich niemals auf. Und ja, wie kann ich denn rausfinden, wie ich dieser Welt wirklich dienen kann? Wie kann ich das denn schaffen? Ich habe keine Ahnung, ich würde es so gerne. Wie finde ich es denn raus? Ganz allgemein über dieses Thema. Ich denke zum Beispiel, in Matthäus 5 wird uns gesagt, als Christen, dass wir einfach Salz sein sollen. Das hört sich auch so ein bisschen theoretisch an, aber jeder von uns, der schon mal ein Essen ohne Salz gegessen hat, weiß, was es bedeutet, wenn Salz fehlt. Das steht so in der Bibel. In der Bibel steht auch, dass wir erwählt sind, Johannes 15, Vers 16, dass wir erwählt sind, Frucht zu bringen. Also es ist unsere Grundaufgabe, Salz zu sein. Unsere Grundaufgabe ist es auch, in dieser Welt Frucht zu bringen. Also das steht sozusagen über dem Ganzen. Und jetzt kommt die Frage, wie mache ich das? Wie machst du das? Das kann man jetzt vielleicht theologisch ganz kompliziert ausdrücken. Ich bin da nicht so ein Fan von diesen theologischen, komplizierten Ausdrücken. Wie finde ich heraus, was Gott mit mir vorhat? Wie finde ich heraus, was meine Begabung ist? Wie finde ich heraus, nochmal neu, was Gott mit mir möchte? Manchmal ist das ja auch so, dass Gott lange Zeit einen Weg geht und dann gibt es mal einen Cut und dann muss man rausfinden, was kommt jetzt dran. Ich habe hier drei Sachen mir aufgeschrieben, die sind so was macht mir eigentlich Spaß? Jeder von uns hat ja Dinge, die er gerne macht. Warum sollte Gott die Dinge, die du gerne machst, nicht nutzen für seine Sache? Macht doch keinen Sinn. Also knüpft Gott ganz oft an Dingen an, die du gerne machst, die dir Spaß machen. Wofür hast du eine Leidenschaft? Wofür brennst du? Es kann mir keiner sagen, das Brennen geht über den ersten FC Köln hinaus. Davon bin ich überzeugt. Wobei das der falsche Verein ist, aber das ist ein anderes Thema. Wofür brennst du? Was ist deine Leidenschaft? Was ist in deinem Inneren drin, wo du sagst, das möchte ich gerne nach vorne bringen? Und dann ist auch die Frage, was kannst du gut? Die Antwort zu geben, nichts. Dann würde ich sagen, jetzt lügst du. Oder von Leuten gehört, die im hohen Alter einen neuen Auftrag bekommen haben. Ich weiß nicht, wer von euch Maria Prien kennt oder Prien, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht. Eine Frau, die mit 70 einen Ruf bekommen hat, nach Uganda zu gehen und nochmal neu eine Leidenschaft bekommen hat für dieses Volk mit 70. Ich meine, es wäre 70. Nagelt mich nicht aufs Alter fest. Sie war auf jeden Fall schon ergraut. Da kam was Neues. Sie bekam eine neue Leidenschaft. Also geht es nicht nur um die Frage, was hat ein junger Mensch für Möglichkeiten, sondern wir alle dürfen uns das fragen. Und ihr kennt mich, dass ich gerne auch mal etwas erzähle von mir selber, weil es mich gerade wirklich beschäftigt. Seit über 30 Jahren dürfen wir Freizeitarbeit machen, meine Frau und ich. Und wir haben Dinge erlebt, die nicht in einem, da würden wir 10 Bücher drüber schreiben. Und wir hatten diesen Herbst auch wieder geplant, eine Freizeit zu machen. Das könnt ihr euch vorstellen, ins Wacken geraten. Und wir hatten alles klar. Wir hatten ein Haus klar. Wir hatten die Mitarbeiter klar. Wir hatten ein Küchenteam klar. Das ganze Ding entstand. Und was wir noch nie erlebt haben, es kamen keine Anmeldungen, das war schon crazy. Wir haben die Freizeit am Ende abgesagt, weil wir 2 Anmeldungen hatten. Macht nicht so viel Sinn, 20 Mitarbeiter, 2 Teilnehmer. Das wäre dann eine 1:1 Betreuung gewesen, die den 2 Leuten nicht gefallen hätte. Die Freizeit wurde abgesagt. Habe ich eine Mail geschrieben an die Mitarbeiter. Und dann schreibt Hell, ich sag's wie es ist, habe ich geweint. Ich weiß, es war, wir waren im Urlaub, ich saß an diesem Tisch und habe diese Mail geschrieben, weil ich den Eindruck hatte, und wir beide, meine Frau und ich, den Eindruck haben, dass das Thema Freizeitarbeit zu Ende ist. Jahren Berufung, wenn es denn so ist, und es scheint so zu sein für uns, weh. Und ich bete dafür und sage, Gott, sei mir nicht böse. Ich liebe wirklich auch ältere Menschen, wirklich. Bin gerne mit älteren Menschen zusammen. Aber meine Leidenschaft geht an junge Leute. Die ist doch jetzt nicht auf einmal weg. Was passiert denn jetzt? Thomas Meyerhöfer, den kennen vielleicht einige von euch, geschrieben, Tommy, ich begreife das nicht. Ich weiß gerade gar nicht, wie es weitergeht in dieser Sache. Und er sagte zu mir, schreibt er mir zurück, sagt Dirk, der Gott, der Berufung und Leidenschaft in dein Herz gelegt hat, dem kannst du einfach mal still und einfach vertrauen, dass der einen neuen Weg für dich hat. Leute, das ist schwierig. Gebt das ehrlich zu. Das ist echt schwierig. Und dann in diesem Prozess muss ich sagen, das war so liebevoll von Gott. Bekam ich eine Einladung zu einem Jugendgottesdienst, wo ich letzte Woche sein durfte. Und ich habe gemerkt, das war für mich nochmal so, Marco habe ich es gesagt gerade, das war so, als wenn man den Fisch ins Wasser schmeißt, dass diese Einladung kam. Das will ich damit sagen. Aber trotzdem sind die Fragen nicht gelöst. Was geht weiter? Ich will euch nur sagen, wenn wir offene Fragen haben an Gott, wenn sich Berufungen verändern, wie auch immer, ich glaube fest daran, und ich stehe hier als jemand, der im ganz Persönlichen die Antwort gerade noch nicht genau weiß. Aber ich glaube fest daran, dass immer Antworten von Gott kommen, wenn wir ihn aufrichtig bitten. Und dass der Heilige Geist durchdringen wird in unser Leben hinein, wenn wir das möchten und wenn wir das zulassen. Die Kraft des Heiligen Geistes in uns ist dieselbe Kraft, die Jesus Christus hat auferstehen lassen. Und das lebt in dir und mir. Wow. Wow. Es ist unglaublich. Und dem möchte ich gerne vertrauen. Der Mann, Vers 5, ich komme zurück zum Text. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf. Also der bekam ja normalerweise wahrscheinlich, wie gesagt, abfällige Blicke, negative Worte. Vielleicht wurden ihm schon mal ein paar Kröten so abfällig vor die Füße geworfen, ich weiß es nicht. Aber jetzt blieben auf einmal zwei Männer stehen, die ihm sagen, sieh uns an. Und das ist doch völlig klar, dass dieser Mann auf einmal erwartungsvoll auf sie, der sagt, jetzt ist meine Zeit da, jetzt geht's. Ich habe mich dann direkt gefragt, als dieser Mann erwartungsvoll aufblickte, in meinem Umfeld und vielleicht auch in deinem Umfeld, welche Erwartungen haben sie, wenn sie auf mein Leben schauen, und sehen und Gottesdienste sehen? In unseren Städten passiert, wenn die Menschen Kontakt haben mit uns, was dann passieren könnte, wenn sie das sehen, was Jesus und mich hineingelegt hat, wenn sie das immer sehen würden. Würde, was erwartest du eigentlich von Kirche? Was erwartest du? Was sind deine Dinge? Und ich glaube, dass viele sagen würden, ich erwarte zunächst mal gar nichts. Das scheint es immer um Jesus zu gehen. Es ist auf jeden Fall langweilig. Also doch, auch definitiv langweilig. Das ist eine Einhaltung von Regeln. Ein Regelkatalog steht in jeder Kirche. Echte Hilfe scheint es auch nur definitiv manchmal zu geben. Eine lebensnahe Message-Predigt gibt es in den seltensten Fällen. Und außerdem wollen die eh nur mein Geld. Das könnte eine Antwort sein von Menschen, allgemein gesprochen, auf das Thema Kirche. Vor einer Woche kam tatsächlich, da habe ich mal einen Abend ARD-Tagesschau gesehen, und da kam in der Tagesschau, und das hat mich wirklich umgehauen, ein Bericht darüber, dass die evangelische Kirche und die katholische Kirche eine Umfrage in Deutschland gemacht haben, wie stehen die Deutschen zur Kirche und zu Gott? Das Ergebnis dieser Umfrage war, dass 80% der deutschen Bevölkerung mit Gott und Kirche nichts mehr zu tun haben will. Das hat alles sicher seine Gründe. Aber diese Zahl, 80% im Land der Reformation, im Land, wo Martin Luther so viel gekämpft hat, damit der Glaube an Christus wieder neu aufs Tablett kommt, sagen heute im 21. Jahrhundert 80% der Leute, wir können mit dem Glauben nichts mehr anfangen. Sehr, sehr krass. Was heißt das für unsere Gemeinden, wo wir zu Hause sind? Uns zu fragen, sind wir relevant für unsere Gesellschaft? Verändern, so wie sich die Automodelle von 1930 nicht mehr so aussehen wie in 2021, 22, 23. So wie überall Veränderungsprozesse einfach da sind, so glaube ich, können wir als Kirchen und auch persönlich in unserem Glauben nur relevant sein, wenn wir sage, aber ich sage es trotzdem, wenn wir mit der Zeit gehen. Wenn man nicht mit der Zeit geht, dann geht man mit der Zeit. Gehen, damit meine ich überhaupt nicht, einem Zeitgeist zu folgen. Aber wir müssen einfach wahrnehmen, dass die Zeiten anders sind. Wir müssen wahrnehmen, dass die Menschen um uns herum anders sind. Und wenn ich höre, dass 80% bei Gott schon die Augen verdrehen, dann ist das ein gutes Stück Arbeit, die wir dem Heiligen Geist übergeben dürfen. Aber er sagt dann zu uns, hey, ja, mache ich, aber nur mit dir zusammen, sonst macht es ja keinen Sinn. Nochmal, ich glaube, dass in uns, in dir, da wie du bist, in dir persönlich, egal wie alt du bist, so viel Potenzial steckt, dass du in dieser Zeit deinen Glauben relevant den Menschen gegenüber zeigen und leben kannst. In mir auch. Ja, wir sind nicht jeden Tag gut drauf. Ich weiß das. Manche Lebenssituationen sind so, dass wir in der Gefahr stehen, aufzugeben, keine Lust mehr zu haben und zu sagen, das bringt doch eh alles nichts. Kennen wir alle diese Situationen? Paulus dann zum Beispiel zu uns sagt in Römer 8, 31, wenn Gott für uns ist, muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen, wenn Gott für dich ist, wer kann dann gegen uns sein? Er will damit im Umkehrschluss sagen, es gibt kein Dagegen, wenn Gott für uns ist. Augenscheinlich ja, aber in letzter Konsequenz, in letzter Konsequenz stehen wir auf der Seite des Siegers. In Vers 38 in Römer 8 sagt derselbe Paulus, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Neu für uns. Aber glauben wir das? Könnte Petrus und Johannes sagen in Vers 6, im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf. möglich sind in unserer Zeit, wenn Gott es möchte. Nachgedacht über diese Bibelstelle, dass Jesus derselbe ist, gestern und heute und in Ewigkeit. Und der Mann, der den Hebräerbrief geschrieben hat, der sagt das in Hebräer 12 so: Richten. Vertrauenden Glaubens vorangegangen ist. Wenn du auf diesen nochmal neu, wir sind hier ja als Christen zusammen, und dann würde man ja sagen, ja, das ist doch alles klar für uns. Aber ich glaube eben oft auch als Christen ist nicht immer alles klar. Und manchmal bringt man Dinge durcheinander, manchmal vergisst man Dinge. Aber wenn du auf Jesus siehst, dann siehst du immer den, der für dich auf diese Welt kam. Dann siehst du den, der für deinen Schuldenberg gestorben ist. Hätte er ja nicht machen müssen. Dann siehst du den, der auferstanden ist und somit sagt, auch du wirst, wenn du an mich glaubst, ewig leben. Und dann siehst du auch den, der dich persönlich, ganz persönlich in deine aktive Nachfolge ruft. Dann siehst du den, der dich befähigt hat. Dann siehst du den, der alle Kraft hat, Dinge in unserem Leben zu verändern. Ich weiß, dass Dinge manchmal nicht passieren. Ich weiß das. Aber trotzdem müssen wir in unserem Herzen festhalten, dass dieser Jesus die Kraft hat, Dinge in unserem Leben zu verändern. Und dann siehst du auch den König, der einmal wiederkommt, der zurückkommt und diese Welt wieder vernünftig hinbekommt. Und dann siehst du den, der ins Ziel kommt. Ich wünsche mir, dass wir das heute Morgen, diese einfache, wirklich, ich weiß das, diese einfache Grundmessage, dass in uns sehr viel liegt, was wir aktivieren können, wenn wir es noch nicht aktiviert haben. Dass wir in Gemeinschaft leben dürfen mit einer Kraft in uns, die uns Unmögliches möglich machen lässt. Und dass wir vor allen Dingen auch zuversichtlich sein dürfen. Man trifft so viele Menschen, die so hoffnungslos und keine Zuversicht mehr haben. Und wenn wir sie nicht weitergeben, wer sollte es denn tun? Ich würde euch gerne zum Ende dieser Message segnen. Mit einer, man möchte sagen, Proklamation. Und ich bitte euch dazu, aufzustehen. Ich möchte über uns den Namen Jesus aussprechen. Namen von Jesus aussprechen. Den Namen von Jesus aussprechen über jede Angst und jede Depression. Den Namen von Jesus aussprechen über jede Dunkelheit und jeden Feind. Ich möchte proklamieren, dass sein Name Macht ist, dass sein Name Heilung ist, dass sein Name Leben ist, dass sein Name eine Festung ist, dass sein Name Freiheit ist. Zusammen. Danke, weil du das versprochen hast. Und ich bitte dich darum und auch dich, Heiliger Geist, dass die Einzelnen von uns ganz neu berührst und zeigst, wer du bist. Was in uns ist, was du in uns hineingelegt hast, was dein Wunsch ist für uns und für unser Leben. Und dafür, dass du sprichst, auch hinhören, weil dein Sprechen oft so ein leises Säuseln ist. Säuseln auch wahrnehmen und hören. Dafür, dass du jeden, der in diesem Raum ist, unendlich lieb hast und dass es dir daran liegt, Beziehungen zu leben mit uns. Aktion, sondern von Sonntag bis Sonntag Beziehung leben möchtest, weil wir dir wichtig sind, weil unser Leben dir wichtig ist, weil du Gutes mit uns vorhast und weil du dich darüber freust, wenn wir mit dir gemeinsam unterwegs sind, um ein Stück weit diese Welt zu verändern und ein Stück weit diese Welt zu verbessern.